Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Leidenschaft Universität könnte man diese Stunde vielleicht überschreiben, denn mein Gast ist Professor Dr. Dieter Lenzen, seit 2010 Präsident der Universität Hamburg. Vorher war er in gleicher Funktion an der FU in Berlin und hat diese mit Schwung, wenngleich dabei nicht immer ganz unumstritten, zur ersten Berliner Elite-Universität gemacht. In Hamburg scheint es auch recht gut zu laufen. 2015 wurde der Präsident vorzeitig für eine zweite Amtszeit gewählt. Die endet jetzt 2022. Herr Lenzen, guten Tag.
Guten Tag.
Normalerweise ist das nicht meine Art, gleich mit dem Alter ins Haus zu fallen. Trotzdem, Sie sind im vergangenen Jahr 70 geworden. Und ich habe mich gefragt, Sie könnten, was weiß ich, machen, forschen nach Herzenslust, vielleicht den Winter in Breiten verbringen, wo es nicht ganz so kalt oder unangenehm ist wie in Hamburg. Was macht so viel Spaß? Warum ist es so toll, Präsident der Universität Hamburg zu sein, dass Sie es immer noch sind und das ja dann fast bis zu Ihrem 75. Geburtstag?
Also ich denke, was man angefangen hat, muss man zu Ende bringen. Und es ist so, dass dieser momentan stattfindende Exzellenzwettbewerb zwischen den Hochschulen in Deutschland, dass die Beurteilung der Universität durch den Wissenschaftsrat und das Erfordernis, einen neuen Strukturplan für die Universität zu machen, genügend Gründe sind, weiterzumachen. Wenn es so wäre, dass es einem keine Freude macht, würde man es ja nicht tun. Ich denke, es gibt Gründe genug.
Das klang jetzt ein bisschen mehr nach Schwarzbrot, aber es ist nicht nur Schwarzbrot, sondern es macht auch Spaß.
Zweifellos, das ist richtig. Ich denke, dass die Universität sehr gute Chancen hat, dann auch als das wahrgenommen zu werden, was sie ist, nämlich eine hervorragende Universität. Sie ist ein bisschen immer so im Image-Schatten gesegelt und wir versuchen gemeinsam, das zu ändern.
Über die ein oder andere Form, wie Sie versuchen, das zu ändern, werden wir in dieser Stunde sicher auch noch sprechen. Sie haben uns Musik mitgebracht. Wir wollen beginnen mit Chili González. Verraten Sie, warum?
Ja, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach mein Team gefragt. Jeder durfte sich etwas wünschen. Und dieses Stück von Chili González ist etwas, was auch die Person ein bisschen repräsentiert. Das ist ja eine etwas schräge Person. Es kann auch mal vorkommen, dass er mit Bademantel oder Hausschuhen auf die Bühne kommt. Es bezweifelt sicher keiner, dass er sowas wie ein Musical Genius ist. So nennt er sich nämlich selber. Er ist Kanadier, der inzwischen in Köln lebt. Ein fantastischer Jazzpianist. Er hat mit seinem Album The Unspeakable Chili González bewiesen, dass sich Rap mit klassischer Musik verbinden lässt. Etwas ironisch, aber gar nicht albern. Seine Solo-Piano-Stücke sind bestechend einfach, aber trotzdem raffiniert.
Gogol. NDR Kultur, Klassik à la carte. Gogol war das von und mit Chili González, eine Musik mitgebracht von Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität. Herr Lenzen, Sie haben gerade schon gesagt, es ist Ihnen ein Anliegen, die Universität durch möglicherweise auch nicht ganz so einfache Jahre noch eine ganze Weile zu begleiten. Exzellenzinitiative, das Stichwort ist, glaube ich, gerade sogar schon gefallen. Ich würde jetzt mit Ihnen gerne zunächst über eine ganz andere Geschichte sprechen, die sicher auch zur Profilierung beitragen wird. Und zwar soll Hamburg ein Wissenschaftskolleg bekommen. Den Aufschlag haben Sie gemacht im vergangenen November mit einer Konferenz Zerfall von Ordnungen. Mitte des Jahres soll es jetzt richtig losgehen. Was genau soll das sein?
Ein Wissenschaftskolleg ist eine Einrichtung, und davon gibt es weltweit eine ganze Reihe berühmter Einrichtungen, in denen Gelehrte aus der gesamten Welt, Spitzenwissenschaftler, zusammenkommen für 3, 6 oder auch mehr Monate um in Abgeschiedenheit, aber auch in Kommunikation mit anderen an einem Werk arbeiten zu können, was sie gerne entweder zu Ende bringen möchten oder allererst anfangen wollen. Wichtig ist eine intensive Kommunikation der Gastwissenschaftler untereinander und eine Kommunikation mit unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Also eine Einrichtung, in der die Welt gewissermaßen zusammenkommt. Und wo könnte das besser als in Hamburg sein? Das ist in der Vergangenheit leider versäumt worden, obwohl das Parlament das bereits vor 10 Jahren beschlossen hatte. Und jetzt wollen wir endlich, wie Willy Brandt mal gesagt hat, Nägel mit Köpfen machen und sehen, dass diese Einrichtung auf den Weg kommt. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das in diesem Jahr fertig bekommen. Und die Auftaktkonferenz haben Sie eben schon erwähnt. Zerfall von Ordnungen, die nächste ist schon in Planung, wo wir nämlich genau das machen. Spitzenwissenschaftler von weit her, aber auch aus Deutschland, die gibt es ja nicht nur im Ausland, zusammenzubringen, um ein wichtiges Thema, von dem alle das Gefühl haben, das muss doch jetzt diskutiert werden, die Ordnungen zerfallen überall, das war das Beispiel, dann auch wissenschaftlich zu traktieren. Ich darf sagen, dass das nächste Thema sich mit dem expandierenden Ich beschäftigt. Werden wir alle Egoisten oder gibt es vielleicht auch noch Reste von Altruismus und was dazugehört.
Wer wird denn die Themen setzen? Gucken Sie, was bringen diese Gastwissenschaftler mit? Finden wir das interessant oder geben Sie von Seiten des Kollegs dann auch bestimmte Ausrichtungen vor?
Also im Augenblick ist es noch so, dass das zwischen der Körperstiftung, die die Finanzierung übernommen hat, aber auch die Begleitung und Durchführung der Konferenzen der Akademie der Wissenschaften und der Universität zusammen ausgeheckt wird, wenn man so will, wo die Teilthemen ausgewählt werden, wo die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgewählt werden. Wenn das Kolleg steht, wird es sicher aus der Mitte des Kollegs hervorgehen.
Wie viele Gastwissenschaftler können da überhaupt betreut werden?
Also es ist so, dass zur gleichen Zeit mindestens 20 da sein werden. Es gibt einige sehr große Einrichtungen. Das berühmte Wissenschaftskolleg in Berlin hat etwa 40 gleichzeitig. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß, aber 20 sollten es sein. Und dann möglicherweise auch in kürzeren Zeiträumen, sagen wir von 3 Monaten, sodass ein häufigerer Wechsel stattfindet und wir sehr viel interessanten Input, aber auch interessante Persönlichkeiten nach Hamburg holen und uns und Sie dadurch sichtbar machen.
Inwieweit wird das dann in die Stadtgesellschaft auch tatsächlich hineinwirken? Was glauben Sie?
Es ist die Absicht, auch das zu tun. Zunächst mal geht es natürlich um diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selber. Sie sind ja hier nicht als Vortragende für ein breites Publikum, sondern sie sollen an etwas arbeiten, was ihnen wichtig ist. Aber wir möchten auf jeden Fall, dass sie gewissermaßen auf dem Rückwege dann auch für eine Diskussion, für Vorträge, für Konferenzen oder eine große Konferenz zur Verfügung stehen, die sich mit solchen Themen befasst, die möglicherweise viele Menschen betreffen oder wo sie das Gefühl haben, da passiert etwas in dieser Welt, was wir gar nicht richtig verstehen. Kann uns Wissenschaft dabei helfen? Können uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei helfen?
Und es wird eine sowohl naturwissenschaftliche als auch geisteswissenschaftliche Ausrichtung haben.
Ja, das gesamte Spektrum der Fächer ist abgedeckt, Natur, Sozial- und Geisteswissenschaften. Denn die Fragestellungen sind ja häufig nicht mehr so, dass sie durch eine einzige Wissenschaft, nicht mal durch eine Wissenschaftsgruppe bearbeitet werden können.
Dann hören wir jetzt nochmal Musik. Haben Sie die Arie aus Carmen ausgesucht, Herr Lenzen, oder darf
auch hier ist es wieder so, dass ein Mitglied meines Teams das getan hat, nämlich L'amour est un oiseau rebelle. Das ist in der Tat aus Carmen und wir hören diese Arie jetzt gleich sofort, gesungen von Maria Callas.
Maria Callas, L'amour est un oiseau rebelle aus Bizets Carmen. Dieter Lenzen, Sie haben mir gerade schon ein bisschen das Wissenschaftskolleg vorgestellt. Eine Frage noch dazu, werden vor allem Wissenschaftler dann ja auch sein, die im Rahmen dieser Einrichtung forschen, sich austauschen, vielleicht dann auch Veröffentlichungen schreiben. Ist auch gedacht daran, Künstler, also beispielsweise Musiker einzubeziehen, Schauspieler, Regisseure, Maler, um da noch das Inspirationsfeld ein bisschen größer möglicherweise zu machen?
Es geht um das Verstehen von Wirklichkeit. Und das Verstehen von Wirklichkeit ist nicht nur eine wissenschaftliche Angelegenheit, sondern natürlich auch eine, die in den Künsten stattfindet. Wir haben deswegen auch die Absicht, die beiden Kunst- bzw. Musikhochschulen der Stadt mit einzubeziehen und damit natürlich auch Künstler und Künstlerinnen. Man muss dabei aufpassen, dass es keine Dekoration wird, sondern dass es wirklich zur Sache ein Beitrag ist. Und wenn es ein Rahmenthema eines Jahres gibt, dann ist es sicher ohne weiteres möglich, Personen zu finden, die auf hohem Niveau einen künstlerischen Beitrag leisten können.
Was glauben Sie, wann werden denn die ersten in Hamburg eintreffen, die dann tatsächlich Mitglieder sind?
Wir wünschen uns, dass zum Jahresende dieses spätestens der Fall ist. Es wird ja noch das Thema der Unterbringung zu erörtern sein. Wir werden eine Zwischenunterbringung in einer Villa haben, voraussichtlich an der Roten Baumchaussee, bis das Gästehaus der Universität zu Ende gebaut ist und dann auch zwei andere Gebäude, die wir ins Auge gefasst haben, für das Kolleg selber, also sprich für die Veranstaltungen, Diskussionen und so weiter. Also wir fahren es langsam hoch, vielleicht mit 10 beginnt und dann Stück für Stück weiter, wie die Möglichkeiten es ergeben.
Das ist ja nicht das einzige Bau- und Renovierungs-Sanierungsvorhaben, was die Universität Hamburg hat, aber Sie sind optimistisch, dass das alles so seinen Weg gehen wird.
Ja, also ohne Optimismus kommt man in diesem Beruf nicht aus und auch in einer Funktion, die ja sehr auf die Politik angewiesen ist. Das geht im Augenblick sehr gut. Es gibt sehr viel Schwung, was den Wissenschaftsstandort angeht. Der Bürgermeister hat ja noch unlängst eine große Rede dazu gehalten. Wir gehen davon aus, dass, und das sieht man ja an den vielen Gebäuden, die im Moment errichtet werden, saniert werden und so weiter, dass im Laufe der nächsten 10 Jahre dieser Standort nicht wieder zu erkennen sein wird, sondern im vollen Glanz zum Teil wieder erscheint, zum Teil auch neu erscheint.
Sie haben gerade schon gesagt, der Bürgermeister hat eine große Rede gehalten Ende letzten Jahres und die Wissenschaftsstadt Hamburg quasi umfassend beschrieben, so kann man es vielleicht sagen. Was waren da für Sie die wichtigsten Impulse, die Sie mitgenommen haben?
Also ich denke zunächst mal, das Bekenntnis zur Wissenschaft als einem der beiden großen Elemente der Stadt ist als solches von großer Bedeutung. Zweitens ist von Bedeutung die Identifikation der Standorte innerhalb der Stadt, die von Bedeutung sind. Ich will das nur an dem Beispiel Bahrenfeld sagen. Bahrenfeld hat gute Chancen, neben dem Standort Garching in München oder Adlershof in Berlin der dritte große Wissenschaftsstandort, in diesem Fall in den Naturwissenschaften, zu werden. Da ist in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, unglaublich viel investiert worden und vieles ist auch noch im Bau. Ähnliches gilt für die Bundesstraße, wo wir das Geomatikum haben, den Hochhausbau aus früheren Zeiten und wo das Haus der Erde gerade drumherum gebaut wird, was ja schon im Rohbau fertig ist. Und dieses wird ein Geocampus werden, also alle Geowissenschaften wollen wir dort konzentrieren, sodass wir auf die Dauer etwa 5 Standorte in der Stadt haben, auf dem dieses gesamte wissenschaftliche Geschehen konzentriert ist, soweit es die Universität betrifft. Wir haben im Augenblick etwa 180 Einzelstandorte. Das ist auf die Dauer natürlich nicht vernünftig, sondern es muss konzentriert werden. Aber der Standort besteht nicht nur aus der Universität, sondern auch aus der Technischen Universität, aus der Hafen-City-Universität, aus den Kunstmusikhochschulen und anderen. Das heißt, man muss das gesamte Ensemble und im Übrigen auch die außeruniversitären Einrichtungen sehen. Das DESI kennt jeder, aber es gibt natürlich viel mehr, sodass man sagen kann, dass an Wissenschaft hier rund 200.000 Menschen, die Studierenden eingeschlossen, arbeiten. Rechnen Sie mal aus, was das allein an Wertschöpfungskraft mit sich bringt, aber auch an Visibilität. Und diese Stadt hat aus der Vergangenheit sehr viel mitgebracht. Denken Sie etwa an die Museen, die zum Teil in einem etwas schwierigen Zustand sind, die der Universität gehören. Wir wollen versuchen, auch mithilfe hoffentlich von Mäzenaten, ein großes Naturkundemuseum wieder aufzubauen. Ich habe Loki Schmidt dieses vor ihrem Tode noch versprochen, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, das wird gelingen.
Über die Exzellenzinitiative können wir vielleicht gleich noch sprechen, nach einer weiteren Musik. Was ist denn eigentlich ein Wunsch von Ihnen, Herr Lenzen, Jetzt vielleicht die Grant Brothers mit Arctica oder auch nicht?
Ich habe mich mit eigenen Wünschen zurückgehalten und da das Team etwas größer ist, gesagt, da kann ich nicht selber auch noch vorkommen. Das sind jetzt in der Tat die Grant Brothers mit Arctica. Bei Errol Saab und Lukas Vogel dreht sich alles um den Flügel. Das heißt, das ist ein Flügel, der ganz aufwendig präpariert ist und man kann daraus sowohl klassische als auch perkussive Töne gleichzeitig entlocken. Und der eine steht am Flügel, der andere an so einer Art Kommandozentrale neben dem Instrument. Und man hört dann sehr merkwürdige, fast elektronische Töne, wenn mit einem kleinen Hämmerchen das Instrument zusätzlich bearbeitet wird. Also das ist eine Klangfülle, die ein einziger Flügel schaffen kann, womit man eigentlich gar nicht rechnet, wenn man das nicht ausprobiert.
Arctica mit den Grant Brothers, die im Oktober übrigens auch hier bei NDR Kultur zu Gast waren. Diesen Titel hat jetzt Professor Dr. Dieter Lenzen mitgebracht. Herr Lenzen, Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie selbst haben sich tatsächlich gar keinen Musiktitel gewünscht, sondern nur Ihr Team gefragt. Was hören Sie denn gern?
Das ist eher Jazz, klassischer Jazz und da ein breites Spektrum. Aber ich wollte die Zuhörer nicht mit meinen eigenen Gewohnheiten langweilen. Insofern fand ich das sehr schön. Im Übrigen auch eine kleine demokratische Attitüde, die dazugehört. Wir arbeiten zusammen, warum sollen wir uns auch nicht zusammen vergnügen?
Würden Sie sagen, Sie führen auch demokratisch?
Das kommt darauf an, was Sie darunter verstehen. In einer Kerngruppe wie dem Stab, der mir zuarbeitet, ist das natürlich leichter als mit 400 Menschen in einer Verwaltung. Ich hoffe, wenn Sie sie fragen würden, würden Sie das ähnlich beantworten. Wir versuchen es jedenfalls, manchmal sagen wir, das ist ein Familienbetrieb, das so hinzukriegen, dass wir ein Stück weit uns auch über die Arbeit hinaus gegenseitig zur Kenntnis nehmen und uns helfen und uns sympathisch sind.
Sie haben ja den Ruf, ein Macher zu sein. Und wenn Sie das nicht wären, könnten Sie ja schlichtweg auch nicht Präsident einer Universität sein.
Aber es widerspricht sich ja nicht, etwas auf den Weg zu bringen und das gleichzeitig gemeinsam mit Mitstreitern und Mitstreiterinnen zu tun. Es ist klar, die Verhältnisse müssen deutlich sein, wer die Verantwortung hat, bestimmt, was gemacht wird und umgekehrt. Aber das Wichtige ist, dass eine Mann- und Frauschaft oder dass auch eine ganze Universität das will, was ein gemeinsames Ziel sein kann, was eine gemeinsame Zukunft sein kann. Das wird nie zu 100% möglich sein, da gibt es immer Ausnahmen. Aber ich glaube, dass die Universität sich insgesamt sehr auf den Weg gemacht hat. Das sehen Sie allein daran, dass 4 Anträge im Rahmen des Wettbewerbs für 4 sogenannte Cluster jetzt in der ersten Phase erfolgreich waren. Im September werden wir wissen, ob sie den finalen Zuschlag bekommen. Wenn das so ist, bekommt die Universität sehr viel Geld für diese 4 Bereiche. 2 sind aus der Physik, einer aus der Klimaforschung, also sowohl naturwissenschaftlich als auch sozialwissenschaftlich orientiert, und einer aus den Geisteswissenschaften. Da geht es um die Erforschung von Manuskripten, und zwar nicht nur der Texte, die man auf Manuskripten liest, sondern eben auch der Materialien, auf denen Manuskripte geschrieben, geätzt, geritzt und so weiter sind.
Das heißt, wenn 2 durchgehen würden, könnten Sie sich Exzellenzuniversität nennen, wenn nicht, was dann?
Nein, es ist etwas anders. Es ist so, dass man mindestens 2 dieser Cluster, wie sie heißen, also Bündel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, das sind dann immer an die 100, dass mindestens 2 dieser Cluster erfolgreich gewesen sein müssen im September, um das Recht zu bekommen, in einer weiteren Phase, die in 19 endet, einen Antrag zur Förderung der Gesamtuniversität zu bekommen. Da werden nochmal sehr viel größere Mittel ausgelobt. Und die Universitäten, die das in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, Sie haben vorhin die Freie Universität erwähnt, kommen dann schon in die Situation, dass die Außenaufmerksamkeit wächst und dass dadurch auch mehr Zuwendung, sowohl pekuniär als natürlich auch inhaltlich, der Fall ist. Und das muss das Ziel sein, in diese Richtung zu gehen, ohne gleichzeitig sozusagen den Normalbetrieb zu vernachlässigen.
Wobei Sie sich, meine ich, auch in den vergangenen Jahren schon mal gegen diese Art von Wettbewerb ausgesprochen haben.
Wir sind davon ausgegangen, dass der Letzte, das war der Dritte dieser Kette, so war damals auch die politische Ansage, der Letzte sein würde und dass die dort geschaffenen Verhältnisse stabil sein sollten. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Wir waren und ich auch persönlich der Auffassung, dass dieses Festschreiben, was da stattgefunden hat, durch solche Wettbewerbe der falsche Weg ist, weil die Universitäten, die dann nicht dabei waren, aus welchen Gründen auch immer, dann eigentlich in der Außenwahrnehmung in die zweite Klasse abrutschen, wofür es überhaupt keine vernünftige Begründung gibt. Deswegen kann man froh und unfroh gleichzeitig sein. Wir sind jetzt froh, dass es eine neue Chance gibt. Ich glaube, dass es auch in der Stadt von besonderer Bedeutung ist, denn die Stadt, die uns unterhält, also auch ökonomisch unterhält, muss auch die Überzeugung gewinnen, dass es nicht nur der Stadt nutzt, das ist klar, sondern dass vernünftige Arbeit geleistet wird, die weit über Hamburg hinaus weist und sichtbar ist.
Das heißt, haben Sie Ihre Meinung geändert oder würden Sie sagen, grundsätzlich stehen Sie dieser Art von Wettbewerb immer noch kritisch gegenüber, sind aber froh, dass Sie jetzt wieder dabei sind?
Es ist das Zweite auf jeden Fall richtig. Das Erste ist, etwas anders einzubetten. Wenn Sie das mal vergleichen mit ganz anderen Berufszweigen, so ist es ja normalerweise nicht üblich, dass man, um seinen Beruf auszuüben, erstmal in einen Wettbewerb um die Instrumente eintreten muss. Wenn Sie es jetzt ganz banal betrachten, wenn jetzt ein Malermeister erstmal in einen Wettbewerb gehen muss, um Pinsel zu bekommen, dann fragt man sich natürlich, was ist denn das für eine merkwürdige Logik? Die Politik muss wissen, dass sie damit segregiert, dass sie unterscheidet, das ist beabsichtigt. Und es wird eben notwendig sein, dafür zu sorgen, dass die Bereiche, und das sind ja die größeren Bereiche, die nicht jetzt zufällig in einem Exzellenzcluster enthalten sind, dass sie trotzdem nicht vernachlässigt werden, sondern die Chance haben, ihre Arbeit zu tun. Aber auf diese Weise werden Unterschiede geschaffen, darüber kann man nicht hinweggehen. Die normale und richtige Form, könnte man sagen, wäre nicht der Wettbewerb, sondern alle Universitäten so zu fördern, dass sie auf diesem Niveau agieren können. Das wollte die Politik nicht, also sprich die Bundespolitik in diesem Fall, gemeinsam mit den Ländern, sondern sie wollte Unterschiede machen, aus leicht nachvollziehbaren, wenngleich vielleicht nicht unbedingt zu vertretenden Gründen, nämlich nicht allzu viel Geld ausgeben zu wollen. So tut man es dann für eine reduzierte Zahl von Hochschulen. Das ist natürlich international auch nicht anders. Schauen Sie sich die USA an, dort gibt es 4810 Hochschulen in den USA. Aber davon kennen Sie in Deutschland maximal 20. Das sind die, die eher vergleichbar sind dann mit unseren Universitäten in den Exzellenzwettbewerben, wenngleich solche großen Tanker oder Spitzentanker, wenn man das so sagen will, wie Harvard oder andere, natürlich nicht vergleichbar sind mit deutschen Universitäten. Allein das Budget zum Beispiel von Columbia University in New York beträgt 5 Milliarden im Jahr. Die Universität Hamburg hat knapp 300 Millionen im Jahr. Das sind ganz andere Dimensionen. Deswegen kann man auch bestimmte Dinge nicht erreichen. Und es ist erstaunlich, kann man auch umgekehrt sagen, mit wie wenig, vergleichsweise wie wenig Geld deutsche Universitäten so viel leisten.
Trotzdem jetzt nochmal die Frage, sollte es nicht klappen, die weiteren Cluster durchzukriegen jetzt im September und damit dann vielleicht auch als Gesamtuniversität gefördert zu werden im Rahmen dieser Initiative, würde das dann in gewisser Weise auch das ausbedeuten für eine weitere Profilierung der Universität?
Diese Spekulation stelle ich nicht an. Es wird klappen. Warten Sie es mal ab.
Die Sopranistin Nadine Kutscher mit Rezitativ und Ariette aus dem zweiten Akt von Jean-Philippe Rameaus Oper Platé. Auch das eine Musik, Herr Lenzen, die Sie uns mitgebracht haben.
Eigentlich wegen des Dirigenten Theodor Kodentzis. Er ist ein griechisch-russischer Dirigent, der in Athen geboren wurde und Musikdirektor in Perm war, des Opern- und Balletttheaters. Die Erscheinung ist sicher sowas wie ein Erlebnis, wenn man ihn sieht. Etwas pathetisch, etwas elegant, vielleicht eine Variante von Marilyn Manson. Die Musik, Sie haben es gehört, intensiv, mitreißend. Ja.
Sie haben sich wirklich gut vorbereitet, Herr Lenzen, auf diese kleinen Moderationen. Liegt es daran, dass Sie auch als Moderator von Talkshows inzwischen schon ausgiebig Erfahrung gesammelt haben?
Vielleicht ist das so. Auf die Dauer bekommt man natürlich in allem, was man tut, tun will oder tun muss, eine gewisse Routine. Dies ist aber ein Spaß. Sie spielen an auf Wahnsinn trifft Methode.
Im Nachtasyl regelmäßig.
Im Nachtasyl, die wir regelmäßig mit dem Thalia-Theater veranstalten und mit dem Fernsehsender Tide. Und inzwischen wird es auch in Berlin übernommen. Und wir freuen uns sehr darüber, dieses Talk-Experiment zur Präsentation von Wissenschaft ausgedacht zu haben. Wahnsinn trifft Methode deswegen, weil wir gesagt haben, der Alltag steht eigentlich für den Wahnsinn und der Wahnsinn für den Alltag. Und die Methode ist natürlich die Wissenschaft und wir konfrontieren zu einem bestimmten Thema Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Künstlern, mit Menschen des Alltags, zum Beispiel ein Festmacher aus dem Hamburger Hafen oder eine Prostituierte von der Reeperbahn, zu Themen, zu denen das passt. Also eine unterhaltsame Form, Wissenschaft zu präsentieren. Und die Resonanz ist inzwischen sehr groß. Wir sind meistens einen Monat vorher ausverkauft, sodass wir das mit großem Spaß machen.
War für Sie eigentlich schon immer klar, dass Sie Karriere machen möchten in der Wissenschaft?
Nein, ich habe ursprünglich eigentlich begonnen, Journalist zu sein und habe eine ganz kurze Phase hinter mich gebracht. Dann mich aber, weil es ein interessantes Angebot gab, in der Philosophie der Erziehung, so heißt ja auch meine Professur, die ich noch in Berlin habe, mich dann entschieden, Wissenschaft zu machen. Was attraktiv ist, ist eigentlich etwas zu erleben, was inkommensurabel ist. Und Universität gehört immer dazu. Dort werden Erkenntnisse gewonnen oder versucht, sie zu gewinnen. Sie werden vermittelt. Sie haben mit vielen jungen Menschen zu tun, zumindest solange sie als Wissenschaftler tätig sind und nicht nur als Präsident oder Verwaltungschef oder Ähnliches. Das ist schon ein toller Beruf, in der Wissenschaft zu arbeiten.
Sie waren mit 28 Jahren der jüngste Hochschullehrer in Deutschland, habe ich gelesen. In Ihrer Heimatstadt Münster, da sind Sie nicht nur geboren, da haben Sie studiert, da haben Sie dann auch Ihre erste Professur gehabt. Warum dann ausgerechnet Erziehungswissenschaft?
Das ging eigentlich eher von der Philosophie aus, in der ich zu Hause war. Und wie das manchmal so ist und der Zufall spielt, es wurde ein neuer Hochschullehrer berufen, der eine Professur für Philosophie und Erziehungswissenschaft hatte. Und für mich war die Frage der Möglichkeit, das Bildungssystem zu verändern, gegenüber dem Zustand, den ich selber als Schüler erlebt hatte, eigentlich schon immer ein Stück weit tragend. Viele Menschen, die die 60er Jahre nicht selber als Schüler erlebt haben, ist das kaum vorstellbar, wie dort Unterricht stattfand. Und es war schon ein tragendes Motiv zu sagen, so darf das nicht weitergehen. Das hatte ja Gründe, die darin lagen, dass es nicht genügend Personal gab, dass es Personal gab, was aus den Kriegsgefangenenlagern zurückgekommen war und traumatisiert war. Ich hatte einen Englischlehrer, wenn der irgendetwas Lautes hörte, warf der sich zu Boden und rief Tiefflieger, alle Mann in Deckung. Das heißt, die Leute waren zum Teil wirklich in einem emotionalen und auch mentalen Zustand, in dem sie diesen Beruf eigentlich gar nicht ausüben konnten. Und das war schon einer der Gründe zu sagen, wir müssen da was machen, das kann nicht so bleiben.
Sie sind seit vielen Jahren jetzt, glaube ich, schon Vorsitzender des Aktionsrates Bildung. Was würden Sie sagen, ist für Sie eines der wichtigsten Ziele?
Der Aktionsrat Bildung existiert seit 11 Jahren. Ich habe ihn damals in Kooperation mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft nach dem PISA-Desaster gegründet, weil wir der Auffassung waren, wir brauchen ein Ensemble von hochstehenden wissenschaftlichen Spezialisten im Bereich Bildungsforschung, damit dieses Bildungssystem aus seiner schwierigen Situation herausgeführt wird. Was können wir empfehlen, in einzelnen Bereichen zu machen? Ich will das an einem Beispiel sagen, das Kernabitur. Sehr lange hat es ja seit den 70er Jahren Auseinandersetzungen über die Frage gegeben, ob das Abitur gleich das Abitur ist. Also ob man in München dasselbe Abitur hat wie in Kiel. Und es ist natürlich nicht so. Wir wissen, dass es hohe Notenunterschiede gibt in der Beurteilung derselben Sache. Also die Überlegung, kann man wenigstens einen Kern gleich machen in Deutschland? Dem stand immer der Föderalismus entgegen. Das hat sich jetzt langsam ein Stück weit aufgelöst, sodass man solche Empfehlungen geben kann. Und das nächste Thema wird für uns die Digitalisierung sein. Das ist das neueste Gutachten, was in Kürze veröffentlicht wird.
Ein Thema, mit dem Sie vielleicht auch zu tun haben, G8 und G9?
Mit G8 und G9 haben wir, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank nichts zu tun, in dem Sinne, dass wir jetzt etwa der Meinung wären, man müsste wieder zurückrudern. Ich bin der Überzeugung, dass die Entscheidung G8 richtig war, dass ein Jahr Schule in diese oder jene Richtung nicht entscheidend ist. Das Entscheidende ist, was man macht in Schule, nicht wie lange man es macht. Aber ich glaube, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Schulsystem, so wie es mal konzipiert war, sagen wir in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, insbesondere das Gymnasialsystem, nicht mehr dieselbe Funktion hat, wie es damals haben sollte, nämlich eine Vorbereitung auf ein Studium, eine zulängliche Vorbereitung auf ein Studium zu sein. Das Wissensvolumen ist so extrem gestiegen, dass man das gar nicht machen kann. Wir erleben als Universität sehr viele Defizite bei den jungen Leuten, sei es in Mathematik, wenn jemand Betriebswirtschaft studieren will, sei es in Sprachen, sodass der Nachholbedarf sehr groß ist. Und dann sind wir schon der Auffassung gewesen zu sagen, na gut, wenn das so ist, dann muss man sehen, dass die Universitäten ein Stück weit die Studierfähigkeit selbst herstellen bei den jungen Leuten, wenn das Gymnasium damit überfordert ist. Das ist unerheblich, ob es G8 oder G9 ist.
Ich wollte gerade sagen, man könnte auch argumentieren, bei G9 gibt es immerhin ein Jahr mehr, um bestimmte Dinge noch beizubringen oder auch sich setzen zu lassen.
Ja, ich sagte ja schon, das ist keine Frage der Jahreszahlen, sondern es ist eine Frage dessen, was man dort macht und ob diese Einrichtungen das eigentlich können. Ich nenne jetzt mal unsere Betriebswirte beispielsweise. Die wissen natürlich sehr viel besser, als eine Schule das machen kann, was sie an Mathematikkenntnissen brauchen, damit jemand das studieren kann. Das sind aber andere Mathematikkenntnisse, als die Physikstudierenden brauchen oder gar die Mathematikstudierenden. Das Gymnasium geht immer noch von der Fiktion aus, dass die Mathematikkenntnisse, die es vermittelt, für alle möglichen Zwecke immer die gleichen sind. Das ist aber nicht so, sondern Mathematik hat sich so ausdifferenziert, dass Schule das gar nicht leisten kann. Also gibt es einen starken, dann schon auf die gewählten Studienfächer bezogenen Nachholbedarf, der, und das ist natürlich ein Problem, im Rahmen des Bologna-Systems, also eines sechssemestrigen Bachelorstudiums, gar nicht erfüllt werden kann. So, das war Jeff Nefe, der ist ein flämischer Jazzpianist und auch Komponist. Er hat bereits mit 14 erste Kompositionen geschrieben. Er hat eine spezifische Herangehensweise an klassische Musik und eine gewisse Leichtigkeit, die manchmal bis in den Bereich von Rockmusik reicht. Man nennt ihn auch das Chamäleon. Er ist wahrscheinlich ein großer Stern am Pianistenhimmel, denn 2017 wurde ein Asteroid nach ihm benannt, was man also auch wörtlich nehmen kann.
Rundlich vorgetragen an dieser Stelle wieder von Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, der heute mein Gast ist. Herr Lenzen, wie sähe denn aus Ihrer Sicht dann das optimale Studium heute aus?
Wenn es so ist, dass die Orientierung an dem, ich nenne es mal atlantischen System, also angloamerikanisch, bleiben soll. Das war ja eine Entscheidung, die nach dem Brexit schon nochmal überlegt werden kann. Man hat es ja einfach übernommen, das britische System. Dann muss man es konsequent adaptieren. In dem angloamerikanischen Raum gibt es keine Berufsausbildung, wie bei uns mit dem dualen System, sondern wer einen Beruf lernt, lernt ihn an einer Hochschule. Das wird hier nicht gewusst. Daher kommt auch die Idee, dass der Bachelor berufsqualifizierend sein sollte. Die deutschen Universitäten haben aber bewusst das nicht gemacht, sondern eher eine an der Wissenschaft orientierte Ausbildung. Mit anderen Worten, wenn man es konsequent zu Ende denkt, dann muss es so sein, dass auf einem G8 aufruhend ein College eingesetzt wird, so wie es in den USA und in Großbritannien der Fall ist, in dem noch weiter Allgemeinbildung vermittelt wird, in dem ein Zuführen auf eine bestimmte Fächergruppe stattfindet, bis zu 4 Semestern, dann weitere 4 Semester und nicht 2 im Rahmen des Bachelors fachspezifisch, Cut und danach der Master sehr stark wissenschaftsorientiert. Also insgesamt dann 12 statt 10 Semester. Denn dieses eine Jahr, was durch die Einführung von G8 in Anführungsstrichen gewonnen worden ist, ist ja heruntergefallen. Die 12,5% Kostenvolumen des Bildungssystems sind ja einfach eingespart worden und nicht etwa dem Hochschulbereich zugute gekommen, was ja logisch gewesen wäre. Also der zweite Schritt muss nun gemacht werden und entweder konsequent in dieses britische System weitergeführt werden oder zurück auf das kontinentaleuropäische System. Das ist eine große politische Frage, um die gerne herumgeschifft wird, weil man Angst hat, zugeben zu müssen, dass es ein Fehler war, das Kurzstudium einzuführen. Und gerade der Staat gibt das ja selber zu, denn er stellt keine Menschen ein, die nur einen Bachelor haben im höheren Dienst.
Nun werden wir ja hoffentlich bald eine neue Regierung haben. Rechnen Sie da mit Impulsen im Bereich der Wissenschaftspolitik in den nächsten Jahren?
Zu der Frage des Bologna-Prozesses enthalten die Koalitions- und Sondierungspapiere leider nichts. Sie sind sehr stark forschungsorientiert, was zu begrüßen ist. Es sind aber durchaus offene Türen da, die man begehen könnte, wenn man das will, weil diese Papiere ja auch Hinweise auf die künftige Förderung von Lehre enthalten. Man könnte sich also vorstellen, dass man Geld auslobt für Experimente mit 8-semestrigen Bachelorstudiengängen. Die grundsätzliche gesetzliche Gegebenheit ist dafür da. Wenn jetzt vom Bund in entsprechender Weise Unterstützung kommt, dann ist es grundsätzlich möglich. Und ich werde gerne in Richtung der Politik signalisieren, dass wir dieses Experiment machen würden.
Die Universität Hamburg wird im nächsten Jahr 100. Gibt es etwas, was Sie sich für dieses Datum vorgenommen haben?
Oh ja, es wird ein ganzes Jubiläumsjahr sein. Es ist uns gelungen, fast 100 Fachgesellschaften, Organisationen der Wissenschaft, aber auch außerwissenschaftliche Veranstalter zu gewinnen, die an unserer Universität ihre Jahrestagung machen, spezielle Kongresse. Der Bundespräsident wird kommen. Mit anderen Worten, ein ganzes Jahr lang steht Hamburg im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Wissenschaftsorganisationen, der Universitäten, der Fachgesellschaften und es wird sogar eine Sonderbriefmarke geben.
Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt nur das Festtagsprogramm, sondern gibt es ein Ziel, was Sie sich gesetzt haben als Präsident der Universität? Ich meine, auf die Cluster können Sie nur oder die Bewilligung der Cluster können Sie ja nur bedingt einwirken, was Sie bis zu dem Zeitpunkt wirklich geschafft haben möchten?
Also die Zeiträume sind natürlich viel zu kurz, um innerhalb eines Jahres irgendetwas ganz Neues in Gang zu bringen. Ich glaube, dass der Exzellenzwettbewerb in der Tat ein Drehpunkt werden wird, der nun zufällig dann auch in 2019 diese Phase beendet. Es wäre gigantisch, wenn es gelungen sein würde, am Ende des Tages tatsächlich einen erheblichen Beitrag zur Exzellenzwerdung beigetragen zu haben. Trotzdem, es geht nicht um ein Festprogramm, sondern es geht in der Tat darum, die Wissenschaftswelt nach Hamburg zu holen. Und eine solche Veranstaltung wie 100 Jahre Universität ist was Besonderes. Es wird auch sehr viel in der Stadt sein. Wir werden einen Wissenschaftssommer veranstalten in den Straßen der Stadt. Und das ist vielleicht dann eine gute, wie soll man sagen, Ergänzung zu dem Bekenntnis der Stadt, sich jetzt an Wissenschaft stärker orientieren zu wollen.
Dieter Lenzen, vielen Dank.
Gerne.
Das war Klassik à la carte mit dem Präsidenten der Universität Hamburg. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.